Ich habe Bekannte im Raum Bielefeld, die wollten ein Haus bauen. Und sie haben ein Grundstück erworben und hatten kalkuliert, was der Rohbau kosten darf. Aber schon bei den Ausschachtungsarbeiten fiel alles aus dem Kostenrahmen, denn es passierte Folgendes. Als sie die Grube ausgehoben haben, merkten sie auf 2,50 Meter, unten wurde es nicht felsig, sondern sie stießen auf eine Torflinse. Torf in der Senne. Das ist natürlich keine Basis, um darauf ein Haus zu stellen. Und deshalb mussten sie einen Tiefbauunternehmer holen, der hat dann hier Bohrarbeiten gemacht und dann musste man riesige Pfeiler in die Erde rammen, 5 Meter tief und betonieren. Und als das fertig war, da waren schon fast die Rohbaukosten gesprengt. Und auf eine ähnliche Gefahr weist uns der Jesus hin in Lukas 6. Lukas 6, Vers 47. Da sagt der Jesus, dass jeder zu ihm kommt, seine Worte hört und sie tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, schlug der Strom an jenes Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Und direkt im nächsten Satz, ein Mensch, der zwar diese Worte hört, aber nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundlage, an welches der Sturm schlug und sogleich fiel es. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Und manchmal ist mein Eindruck, dass viele Christen genauso nachlässig sind mit ihren Grundlagen. Sie bauen ihr Glaubensgebäude auf den guten Grund, aber sie haben niemals selber den Spaten reingesteckt, gegraben und vertieft, wie es hier heißt. Bevor er baut, grub er und vertiefte. Ist das auch zuverlässig? Soll darauf mein Glaubensgebäude stehen? Graben und vertiefen. Und daran möchte ich euch ein bisschen Geschmack machen. Steckt den Spaten tiefer rein, sucht in Gottes Wort und gebt euch nicht zu schnell zufrieden. Martin Luther, wir feiern jetzt 500 Jahre Reformation, er hat mal folgenden markigen Satz gesagt und den müssen wir uns in die Ohren schreiben. O liebe Deutsche, kauft, weil der Markt vor der Tür ist. Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platzregen, der nicht wiederkommt, wo er gewesen ist. Er ist bei den Juden gewesen, aber er ist hin. Sie haben nun nichts. Gottes Wort, Gottes Gnade, man muss es schon kaufen, in eigenen Besitz bringen, sich selber aneignen. Und Gott hat es so gemacht, mit allen Schätzen dieser Welt, ist euch das jemals aufgefallen? Er hat sie verborgen. Diamanten fallen nicht wie Hagelkörner vom Himmel. Elfenbein wächst nicht wie eine Maisstaude, du brauchst sie nur zu pflücken, sondern die hängen an gefährlichen Tieren. Perlen wachsen nicht an Erbsensträuchern, sondern irgendwo tief in der See. Goldadern, da musst du lange schürfen, bis du sie findest. Und so hat auch Gott Schätze verborgen, auch in seinem Wort. Und wir sollen graben. Liebe Deutsche, kauft. Paulus brachte ihn in Griechenland. Hier ist er auch hin. Nun haben sie den Türken. Rom hat ihn auch gehabt. Hin ist hin. Sie haben nun den Papst. Und ihr Deutsche dürft nicht denken, dass ihr ihn ewig haben werdet, denn der Undank und die Verachtung wird ihn nicht lassen bleiben. Diesen Platzregen. Und das ist, glaube ich, ein Kennzeichen unserer Tage, dass man Gottes Wort so gering achtet, kritisiert, für unglaubwürdig nimmt Und das hat Martin Luther vor 500 Jahren sehr deutlich gesagt. Es bleibt nur Undank und Verachtung übrig, wenn wir nicht uns diesen Schatz aneignen. Und vielleicht wäre es ein gutes Zeichen, ganz gegen den Trend, wenn wir es lernen, unsere Bibeln einfach mitzunehmen. Und zwar nicht nur auf dem Smartphone als eine App, sondern ich finde es sehr hilfreich, immer wieder erkennbar zu sein als Christ, indem ich ein Testament bei mir trage, oder? Das hier sind sogar vollständige Bibeln. Die gibt es mittlerweile in Dünndruck, in Kleinformaten. Die ganze Bibel, du kannst sie einfach bei dir haben. Im Jackett, im Handschuhfach, in der Handtasche. Warum? Weil wir damit automatisch einen Anstoß geben können, einen Anknüpfungspunkt. Wie oft ist mir das passiert? Du sitzt irgendwo im Wartezimmer, statt irgend so ein primitives Blatt da zu lesen, Frau im Rückspiegel oder sowas, nimm doch einfach mal die Bibel und lies. Oder im Zug an der Haltestelle. Und Leute werden neugierig. Und es ist ein Anknüpfungspunkt. Nimm die Bibel mit. Ich habe das gelernt von diesem Mann hier. Kennt ihr ihn? John Wycliffe, der Vorreformator in England. Er übersetzte die Bibel schon im 13. Jahrhundert, glaube ich, ins Englische oder im 12. Und er hat seine Schüler angewiesen, druckt euch Testamente, kleinstmöglich, und lest sie den Leuten vor. Nehmt sie mit. Und seine Anhänger waren daran zu erkennen, dass sie immer ein Testament dabei hatten. Und sie predigten auf der Straße, egal wo sie waren. Tragischerweise hat damals die Kirche diese Männer so verfolgt, sie haben sie verhaftet, haben sie abschwören lassen der Bibel, aber die waren widerständisch. Und dann nahm man diese Testamente und hing sie ihnen um den Hals, und so wurden sie auf die Scheiterhaufen geführt. Wegen des Wortes Gottes, sichtbar für alle, sie halten so viel auf die Bibel, dafür müssen sie brennen. Aber noch heute ist das Werk von John Wycliffe nicht vergessen, sondern Tausende von Bibelübersetzern arbeiten in seinem Namen weltweit, um alle möglichen Sprachen die Bibel zu bringen. Lest mal 2. Chronik 17, Vers 9. 2. Chronik 17, Vers 9. Und sie, die Priester und die Leviten, die lehrten in Juda, nicht nur im Tempelbezirk, sondern im ganzen Landstrich, sie lehrten in Juda und sie hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Ich wünschte, wir würden uns der Bibel gar nicht schämen, sondern offen zeigen, das ist meine Lebensgrundlage. Daran glaube ich, im Gespött der Zeit. Letzte Woche hatten wir eine Klassenfahrt bei uns in Schoppen. Wir haben so ein christliches Freizeitheim und der Klassenlehrer, er sagte, Herr Fett, Sie wissen es vielleicht gar nicht, ich lebe Gott geweiht. Ich wohne in einer klösterlichen Gemeinschaft, zölibatär. Das war mir völlig neu. Aber er hat es so offensiv und so gewinnend gesagt, ich sagte, Hut ab. Genauso möchte ich auch für meinen Glauben einstehen. Ich bin Gott geweiht. Mein Leben gehört Jesus, nicht mir selber. Und so mehr Selbstverständlichkeit, die Bibel in die Öffentlichkeit bringen, das wünsche ich uns. Hohelied 3, Vers 8. Da heißt es, dass um den Königsthron her Schwertträger waren, alle geübt im Kampf. Jeder hatte sein Schwert an seiner Hüfte gegen den Schrecken zur Nachtzeit. Das kann man anwenden, wenn wir unseren König lieben. Dann sollten wir sein Wort mit uns führen wie ein Schwert. Und nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern vielleicht sogar zum Angriff, offensiver. Und es gibt sogar Bibeln, die kann man an der Hüfte tragen. Hier in so einem kleinen Täschchen wäre vielleicht auch eine Idee für einige Brüder hier. Zigaretten raus, Bibel rein, hier und mitnehmen. Josef Scheidberger, Er stammt aus dem Salzburger Land, Österreich, und seine Geschichte hat mich erschüttert. Als junger Kerl, er war Knappe im Salzbergwerk und er war wohl auf der deutschen Seite in Reichenhall oder wo und kam in Kontakt mit bibelgläubigen Christen. Er war damals auf der Walz und es hat ihn zutiefst ergriffen und er liebte es, die Bibel zu lesen. Und er sagte, das muss mein Landstrich auch kriegen. Ich muss ins Salzburger Land zurück und muss dort die Bibel verbreiten. Er war verheiratet, hatte mehrere Kinder und sobald er dort öffentlich wurde, nahm man ihn in Haft. Er kam 50 Tage an der Salzburg in Knast und dann wurde er angewiesen, diesem Glauben abzuschwören. Und der Erzbischof Gandolf damals, der sagte, wer immer sich zu den Evangelischen hält, diese Bibel liest, zu Hause privat, der wird sofort verhaftet, Hab und Gut beschlagnahmt und entweder Galeerenstrafe oder Todesstrafe. So drakonisch war das. Der wollte das in Stumpf und Stil ausrotten. Er hat damals gesagt, der evangelische Glaube ist ketzerisch. Die Messe tilgt die Sünden, nicht nur für die Lebenden, sondern auch für die Toten. Ohne Fürbitte der Jungfrau Maria und der Heiligen kann niemand selig werden. Es gibt gewiss ein Fegefeuer. Wir werden durch gute Werke gerecht. Das heilige Abendmahl ist viel kräftiger als das evangelische. Und der Josef, er hat ihm die Stirn geboten und gesagt, aber die heiligen Schriften sagen das anders. Und dann wurde er des Landes verwiesen, aber unter der Bedingung, dass seine Kinder zurückbleiben in Österreich. Und zwar unter bischöflicher Erziehung. Seine Kinder wurden ihm entrissen. Magdalena und Anna durfte er nicht mitnehmen. Und er hat es um des Glaubens willen auf sich genommen. Kannst du dir das vorstellen? Und er wurde zu einem Tröster der verfolgten Christen. Er sandte Sendbriefe ins Österreicher Land, um den wenigen Christen dort Mut zu machen. Und sie haben Bibeln geschmuggelt, wie wild, dort in die Alpentäler. Später dann wurden 20.000 Gläubige dort ausgewiesen und sind dann bis nach Berlin gewandert. Die Vertreibung der Salzburger. Aber ich dachte, was haben die damals für die Bibel auf sich genommen? Und wir schämen uns heute, sie überhaupt mal hervorzuholen. Macht das, macht es mehr. Und lasst euch ansprechen und überraschen. Ich habe hier eine Begebenheit gefunden in Kambodscha, zur Zeit der Roten Khmer. Christen waren versammelt, sonntags, sie kamen, um zu singen und Gott anzubeten und keiner dachte was Böses. Plötzlich geht die Tür auf und dann kommt so ein Kommissar rein, ein Offizier der Roten Khmer und er schreit nur, alle gehen jetzt hier die Tür raus. Und er nahm eine Bibel, die er dort fand oder die dort auf dem Altar lag oder einmal aus der Hand, warf sie auf den Boden an der Türschwelle und sagte, hier müssen jetzt alle vorbeigehen und auf diese Bibel spucken. Dann dürft ihr raus. Wer es nicht tut, wird erschossen. Stell euch mal vor, das wäre jetzt hier gleich an dieser Tür der Fall. Und zur Tragik muss man sagen, die allermeisten sind an dieser Bibel vorbeigegangen und haben darauf gespuckt. Die Tür nach draußen, auch Gemeindeälteste, erfahrene Christen. Und dann kommt ein 16-jähriges Mädchen, sie blieb vor den Bewaffneten an der Tür stehen und sagte, ich kann das nicht. Und sie fing an zu weinen und sagte, ich kann doch nicht die Bibel bespucken. Das ist doch das Buch, der Brief von meinem liebenden Vater. Kein Kind bespuckt den Brief seines Vaters. Und dann fiel sie auf die Knie und fing an, die Spucke von dieser Bibel wegzuwischen. Und in dem Moment bekam sie ihren Schuss und fiel über der Bibel zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, was Geschwister auf sich genommen haben, wegen diesem Buch, wegen dieser Wahrheit. Und wir sind so verschämt, dass wir uns nicht mal trauen, damit öffentlich zu werden. Ich will jetzt noch was sagen zur Struktur der Bibel. Ein paar schöne Beobachtungen. Kennt ihr den längsten Vers der Bibel? Er steht im Buch Esther. Und er ist, ich glaube, fast 70 Worte lang. Der längste Vers der Bibel. Aber kennt ihr auch den kürzesten? Sehr gut. Nächstes Jahr müsst ihr ihn als Referenten einladen hier. Oh, danke. Das würde mir ein Moslem, glaube ich, nie verzeihen, dass ich ein heiliges Buch auf die Erde geworfen habe. Gut, Axel. Der kürzeste Vers der Bibel ist Johannes 11, 35. Jesus weinte. Okay, dann gibt es in der Bibel nicht nur Verse, sondern auch Kapitel. Kennt ihr die Bücher der Bibel, die nicht mal ein Kapitel zusammenbringen, sondern nur aus einzelnen Versen bestehen? Es sind genau fünf. Judasbrief, zweiter Johannesbrief, dritter Johannesbrief. Achtung, hier kommt die Lösung. Obadja im Alten Testament, Philemon, 1. Johannes, 2. Johannes und der Judasbrief. Oh, das habe ich falsch geschrieben. 2. und 3. Johannes. Druckfehler, tut mir leid. Gut aufgepasst. Wir haben eben schon festgestellt, welcher der längste Psalm der Bibel ist. Aber wisst ihr auch, welcher der kürzeste ist? Mensch. Ihr müsst gar nicht mehr zu Bibeltagen. Psalm 117, er ist der kompakteste Psalm der Bibel. Er hat ganze zwei Verse. Der längste Psalm 119 hat 176 Verse. Okay, aber warum erzähle ich euch das? Nett zu wissen. Hier finde ich eine Schönheit der Bibel. Der kürzeste Psalm der Bibel. Und der längste Psalm der Bibel. Aber dazwischen quetscht sich noch was. Zwischen diese beiden Psalmen. Zwischen dem kürzesten und dem längsten finden wir nämlich den mittigsten Psalm der Bibel. Er bildet wirklich genau die Mitte der Bibel, wenn man das auszählt, von links und von rechts. Die Mitte der Bibel, und vielleicht kannst du da ein Lesezeichen da reintun, Psalm 118. Und jetzt gibt es noch ein Kuriosum, das finde ich nett. Die Kapiteleinteilung der Bibel ist nicht inspiriert, aber doch irgendwie auch unter göttlicher Waltung erstaunlich. Die Bibel hat 1189 Kapitel. Könnt ihr gleich in der Pause mal nachzählen. Wenn man das halbiert, landet man bei Psalm 118. Also vor diesem Psalm gibt es tatsächlich 594 Kapitel. Und nach diesem Psalm auch wieder 594 Kapitel. Genau dazwischen steht Psalm 118. Aber wie ist denn die Mitte dieser Mitte? Psalm 118, welcher ist der mittelste Vers? Und da kommt Folgendes, wenn du die beiden Kapitelzahlen addierst, 1188, dann landest du im Psalm 118, Vers 8. Es ist besser, bei dem Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf den Menschen zu verlassen. Das ist die Mitte der Bibel, der zentralste Vers. Und das finde ich bemerkenswert, dass ausgerechnet dieser Satz die Mitte bildet. Gott soll zentrale Instanz sein, die Mitte unseres Lebens. Er soll maßgeblich sein. Und besser ist es, auf ihn sich zu verlassen, als auf Menschen. Da finden wir Felsen und nicht menschliche Meinung. Kennt ihr diesen Mann? Ja, Theo Lehmann, den kennt man bei der Jugend schon nicht mehr so. Gott sei Dank lebt er noch. Er ist auch ein mutiger Evangelist, der schon in der Zeit der DDR mutig den Mund aufgemacht hat. Und er sagte Folgendes. Er ist noch geboren im Dritten Reich. Seine Eltern waren Missionare. Er hat die ganze DDR überstanden, die 40 Jahre. Und jetzt lebt er in der Wiedervereinigten Republik. Und dazu sagte er Folgendes. Ich erlebe nun schon zum dritten Mal in meinem Leben, wie Schul- und Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Die Bibel ist nicht alle Nase lang umgeschrieben worden. Die Wahrheit hat keine Anpassung nötig. Die Wahrheit, dass du ein verlorener Sünder bist, dass du von Gott geliebt bist und dass du von Gott eingeladen bist, gilt immer. Ich finde das klasse. Selbst Geschichtsbücher, wo man sagt, das sind doch harte Fakten, sie werden immer wieder adaptiert. Aber dieses Wort ist beständig und wir können darauf fußen, wir können darauf unser Lebenshaus bauen. Ich mache mit euch jetzt eine kleine Reise nach Jerusalem. Dort wurde ein Museum errichtet, eigens wegen eines spektakulären Fundes. Das ist das Haus des Schreins oder der Schrein des Buches, wie heißt das hier? Das Museum in Jerusalem. Und wisst ihr, dieses Dach ist etwas nachgebildet. Was soll es darstellen? Genau, die Deckel von den Steinkrügen, in denen man uralte Schriftrollen fand in Qumran. Und diese Krüge hatten oben drauf so einen Deckel. Und innen drin in diesem Museum findet man wie eine aufgewickelte Tora-Rolle, hier drumherum die sogenannte Jesaja-Rolle. Mittlerweile nur eine Faksimilausgabe, ein Nachdruck. Die echte liegt irgendwo unten im Panzerschrank, klimatisiert. Aber sie sieht so aus. Am Stück eine Jesaja-Rolle. Und das Spektakuläre an diesem Fund war, dieses Manuskript war 1000 Jahre älter als alle bis dahin erhalten gebliebenen Jesaja-Fragmente. 1000 Jahre älter. Und deshalb konnte man einen Abgleich machen und feststellen, wow, das haben sie aber gut hingekriegt. Das ist ja bis auf Worte genau richtig. Da fehlt mal ein Zeichen oder da ist ein Buchstabe verloren gegangen. Und man konnte tatsächlich wieder feststellen, 100% Jesaja. Und nachweislich ist diese Rolle 200 vor Christus geschrieben. Das heißt, man stellt auch fest, nicht irgendwann nach Christus hat sich irgendein Pseudo-Jesaja hingesetzt und sich was ausgedacht, sondern es ist wirklich buchstäbliche Prophetie, was wir in Jesaja über Jesus finden. Warum erzähle ich euch das? Mich bewegt folgende Entdeckung. Jesaja hat wie viele Kapitel? 66. Ja. Wie viele Bücher hat die Bibel? 66. Okay, das ist jetzt spannend. Jesaja hat 39 Kapitel, die Gerichtsdrohungen bringen. Am Anfang heißt es, Israel, ihr seid vom Scheitel bis zur Sohle sündig, schmutzig, dreckig. So passt ihr niemals zu dem heiligen Gott. 39 Kapitel kommen Gerichtsbotschaften von Jesaja. Und dann gibt es einen Bruch in Kapitel 40 und die letzten 27 Kapitel, da ist ein ganz anderer Sound. So, dass moderne Theologen sagen, das hat nicht Jesaja geschrieben, das hat ein Deutero-Jesaja geschrieben. Da werden ganz andere Vokabeln benutzt, das ist irgendwie anders. Und die moderne, die hohe Kritik sagt, das ist ein anderer Verfasser. So auffällig ist dieser Bruch in Kapitel 40. Also zuerst Gottes Gerichte, Gottes Urteil. Und das letzte, der letzte Teil Jesajas ab Kapitel 40, er wird auch das Trostbuch genannt. Warum? Schlagt mal auf, Jesaja 40. Dort heißt es in Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems, ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn zwiefältig empfangen hat für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Merkt ihr was? Hey, das ist ja genau die Ankündigung, was wir als erstes im Neuen Testament lesen. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das war doch die Botschaft von Johannes, dem Täufer, der nach 400 Jahren des Schweigens auftrat und sagte, ich bin nur die Stimme eines Rufenden. Ich bahne nur einen Weg für den jetzt Kommenden. Und so bildet das Buch Jesaja eine Art Miniaturbibel. Und das, obwohl Jesaja sein Buch schrieb, als es noch gar nicht alle Teile der Bibel gab. Ich finde das wunderschön. Und das letzte Kapitel, Jesaja 66, befasst sich mit dem neuen Jerusalem. Da wird die Tröstung perfekt sein. Die Wonne. Und genauso beendet auch die Bibel mit der Offenbarung ihren Bericht oder ihren Ausblick auf das neue Jerusalem. Wenn man diese letzten Kapitel, diese 39 Kapitel von Jesaja nimmt, stellt man fest, auch darin gibt es irgendwie Spiegelachsen oder eine Struktur. Von Jesaja 40 bis 66 finden wir irgendwie eine Ordnung. Da sind immer drei Kapitel, dreimal drei Kapitel zusammengefasst zu einem Thema. Den Trost Gottes, ab Kapitel 49 kommt etwas Neues, nämlich der Knecht Gottes. Und dann, ab Kapitel 58, kommt die Herrlichkeit, der Ausblick. Und jeweils wird diese Stelle markiert durch einen wiederkehrenden Satz, durch einen Vers, nämlich Jesaja 48, Vers 22. Da steht Jesaja 48, Vers 22, kein Friede den Gottlosen. Wer ohne Gott ist, der lebt an dem Frieden vorbei, an dem Shalom, an der Wohlfahrt, an dem Segen. Kein Friede den Gottlosen. Jesaja 48, Vers 22. Und jetzt blättert mal weiter. Kapitel 57, Vers 21. Der letzte Vers im Kapitel 57. Genau der gleiche Markersatz. Kein Friede den Gottlosen. Wie so ein Refrain. Es gibt keinen Frieden für Gottlosigkeit. Und dann hat mich wirklich bewegt, dieses Mittelstück, 3x3 Kapitel, darin finden wir mittendrin das Lied über den leidenden Gottesknecht, Jesaja 53. Das hat 5 Strophen und die mittelste Strophe, genau die Mitte in diesen Kapiteln, ist 53. Und der mittelste Vers darin ist die Strafe. Zu unserem Frieden lag auf ihm. Kein Friede für Gottlose, kein Friede für Gottlose. Aber da mitten hinein pflanzt Gott die Verheißung, ich werde einen Knecht senden. Er wird verachtet sein. Man wird ihn überhaupt nicht akzeptieren. Er wird leiden. Und er wird die Strafe auf sich nehmen für diese Sünden. Und die Strafe, die er trägt, die wird uns den Frieden ermöglichen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das Alte Testament beträgt ja viel mehr Umfang als das Neue Testament. Aber im Neuen Testament, da hält der Jesus eine Rede. In Lukas 24, da blickt er zurück auf das Alte Testament. Ich hatte es schon zu Anfang erwähnt, dass das Alte Testament wimmelt von Hinweisen auf den Herrn Jesus. Und so lesen wir hier in Lukas 24, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und in den Psalmen. Und dann öffnet er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Das war dem Herrn noch wichtig, nach seiner Auferstehung den Jüngern mitzuteilen. Er bindet sie an die heiligen Schriften. Er sagt, schaut doch nach im Buch Mose, im Gesetz. Schaut nach in den Propheten und in den Psalmen. So teilten die Juden ihre Bibel auf. Überall steht von mir geschrieben. Das Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Und dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie das zuordnen konnten. Was ist da ein Bezug auf Jesus? Vielleicht wissen wir, das Gesetz, das waren wirklich die 5 Bücher Mose, die Tora, Das war die Grundlage der Juden, ihr Glaube. Die Propheten, das waren dann spätere Schriften. Es war etwas anders angeordnet als unsere Bibel heutzutage. Und dann gab es noch die Psalmen oder die Schriften. Das Gesetz, da lesen wir sehr viel Priesterliches. Anordnungen Gottes über den richtigen Gottesdienst. Hinweise zu den Opfern, zur Priesterschaft. In den Propheten, ja, da wird Ausblick genommen. Da sagt Gott voraus, was alles kommen wird. Die Propheten warnen im Namen Gottes. Und die Psalmen, die Schriften, die Sprüche, das Hohelied, die Psalmen, sie sind poetisch. Und man muss sie auch anders anfassen als lehrhafte Texte oder geschichtliche Texte. Und genau das hat der Jesus jetzt getan. Er nahm diese drei Literaturgattungen, die Bücher Mose, die Propheten, die Psalmen, und das erklärte er den Jüngern nach der Auferstehung. Schaut mal, habt ihr das noch nie entdeckt, was da im Hohelied steht? Kennt ihr Jesaja 53? Okay, hatte damals noch eine andere Nummer oder keine? Und dann, und ich möchte das mal gerne in Zusammenhang bringen, schlagt mal auf Matthäus 21. Das ist auch gegen Ende seiner Reise nach Jerusalem. Er ist sozusagen die letzte Woche dort in Jerusalem. Und dann sagt er folgendes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte. Roman 21, Vers 33. Hier bei euch hört der Weinbau schon auf, ne? Hier ist ein bisschen karg im Saarland. Ich komme aus einer Weinbaugegend nahe, aber das hier ist ein Weinberg in Israel. Und jetzt sagt der Herr Folgendes. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte, erstmal von Grund auf anfing und einen Zaun darum setzte, eine Kelter darin grub und einen Turm baute und er verpachtete ihn einen Weingärtner und reiste außer Landes. Und jetzt merken wir, auch in den Gleichnissen sollten wir ruhig den Spaten ansetzen und ein bisschen tiefer graben. In den Details ruhig auch Schätze vermuten. Was der Herr hier sagt ist, schaut mal, Gott baute einen Weinberg an. Und darum macht er einen Zaun, eine Mauer, eine Einfriedung, einen Schutz. Aber mehr noch, er grub auch eine Kelter aus. Die wurde meistens in den Felsen gehauen, als so eine Rinne, wo man dann die Trauben reinschmiss. Und er baute einen Turm in den Weinberg. Wofür das? Wofür? Überwachung. Zur Überwachung? Ja, Weinbergshüter brauchte man gegen Vögel, gegen wilde Tiere oder auch gegen Strauchdiebe, Mundraub. Und ich finde das so wunderschön, wie sich genau das, was der Herr hier andeutet, widerspiegelt. Das Gesetz, die fünf Bücher Mose, sie gaben dem Volk Israel erst die Verfassung, ein Nationalbewusstsein, eine Abgrenzung. Sie gaben ihnen den Unterschied zu den Nationen um sie her. Das Gesetz Mose, die Tora. Die Propheten, sie nehmen den Ausblick. Sie sagen dem Volk, wo es lang geht. Und die Psalmen oder die Schriften, Hiob, Sprüche, Psalmen, sie sind anrührend. Sie schildern Erfahrungen von Menschen, die dann zu Liedern gerinnen oder zu Weisheitssprüchen. Und genau das kann man doch wunderschön vergleichen. Ja, Gott baute einen Zaun, ihr lieben Juden. Er baute in Mose einen Zaun für uns. Und er setzte auch einen Turm. Er gab uns die Propheten, die weit Ausblick nahmen, die ein Wächteramt hatten über seinem Volk. Aber da war auch eine Kelter, da wo Gott Menschen Schweres durchmachen ließ, erleiden ließ, in Nöte führte, dort wurden die Trauben ausgepresst. Dort kam der Saft zutage. Das passt genau zu den drei Teilen des Alten Testaments, zum Gesetz, zu den Propheten und zu den Psalmen. Gott verpachtete seinen Weinberg an Weingärtner. Ja, das wird im Buch Jesaja den Obersten des Volkes vorgeworfen. Jesaja 3, Vers 14. Jesaja 3, Vers 14. Der Herr wird ins Gericht gehen mit den Ältesten seines Volkes und dessen Fürsten. Und ihr habt den Weinberg abgeweidet. Der Raub des Elenden ist in euren Häusern. Ich finde es so schön, dass der Herr hier betont, schaut mal, was ihr eigentlich an den Heiligen Schriften habt, ihr Juden. Ihr seid die Hüter der Aussprüche Gottes. Gott gab sie euch. Und sie waren wie eine Umzäunung, das sagt auch der Epheserbrief. Sie waren eine Scheidewand für sie gegen die Nationen. Sie machten die Juden zu etwas Besonderem. Und in Epheser 2, Vers 14 heißt es, aber diese Mauer hat Gott abgebrochen. Es ist nicht mehr ein Unterschied, Jude oder Grieche. Alle können durch Jesus zu Gott kommen. Die Grenzlinie ist weg. Ich wollte noch was sagen zu der Kelter, die Gott ausgrub. Es gibt den Friedrich Hiller, kennt ihr ihn, den Pfarrer aus dem Süddeutschen. Er hat viele Lieder zu unserem Liederbuch beigetragen, zum Beispiel Jesus Christus herrscht als König oder mir ist Erbarmung widerfahren. Aber habt ihr gewusst, dass dieser Mann etwa in meinem Alter an starken Stimmproblemen litt und sogar seine Stimme völlig verlor? Er konnte gar nicht mehr predigen. Aber er konnte noch dichten. Und dann fing er an, die letzten 18 Jahre seines Lebens Lieder zu schreiben. Noch und nöcher. Das ist so eine Kelter Gottes, wo der Saft rauskommt für uns, wo wir heute noch einen Gewinn von haben. Und genauso ergeht es uns auch, wenn wir die Psalmen lesen, wo Menschen durch Tiefen geführt wurden. Auch das hier zeigt eine wunderschöne Struktur in der Bibel an, nämlich die fünf Bücher Mose. Man könnte sie ganz kurz zusammenraffen mit folgenden Schlagwörtern. Das erste Buch Mose, das ist der Startknopf. Gott setzt Anfänge. Er bildet diese Schöpfung, diese Erde. Er beginnt mit der Menschheit. Er beginnt mit einem auserwählten Volk, mit Abraham. Es ist ein Anfangsbuch. Deshalb heißt es ja auch Genesis, Ursprünge. Das zweite Buch Mose hat das Thema des Auszugs, Exodus. So wie an den Türen manchmal steht, Exit, raus, raus aus Ägypten. Los, ihr müsst woanders hin. Mein Volk soll aus Ägypten, aus der Sklaverei, raus, um mir zu dienen. Dritte Mose hat den Schwerpunkt des Heiligtums. Die Stiftshütte sollte gebildet werden und dann gibt Gott Verordnungen dort an dem Berg, wo sie auch die Gebote empfingen. So muss mein Volk beschaffen sein. So muss meine Priesterschaft sein. Und das sind akzeptable Opfer und das nicht. Und so müsst ihr euch reinigen. Puh. Und wir packen das oft mit spitzen Fingern an. Heilig. Dritte Buch Mose. Und im vierten Buch Mose, da sehen wir, wie das Volk auf einer Teststrecke ist. Wie sie 38 Jahre noch durch diese Wüste geführt werden. Und Geduld lernen sollen in ihrem Murren, wie sie versagen und immer wieder versagen und wie Mose die Geduld verliert. Und im fünften Buch Mose, da schaut Mose noch einmal zurück auf den langen Weg, den sie gezogen sind. Er lehrt das Volk und er sagt, schaut mal, das ist Gottes Bestimmung für euch, das verheißene Land. Nehmt es doch ein. Und er gibt jedem Stamm einen Segen. Es ist ein Buch mit weitem Ausblick. Und es ist nicht frappierend, dass genau das im Neuen Testament sich wiederfindet. Die vier Evangelien, sie zeigen uns Gottes Neuanfang. Sie zeigen, wie Gott den zweiten Adam schickt, der nicht versagt, Die neue Schöpfung, der neue Bund, das beginnt in den vier Evangelien. Aber die ersten Jünger, sie waren alle Juden und sie konnten auch nicht raus aus ihrer Haut. Und einem Petrus war es fast unmöglich, in das Haus des Cornelius zu gehen. Sie waren Juden. Aber dann muss Gott ihnen der Apostelgeschichte zeigen, ihr müsst raus. Unfreiwilligerweise. Sie warfen sie aus den Synagogen, sie warfen sie aus dem Tempel. Wir lesen auch von Paulus in Apostelgeschichte 21, sie schleppten ihn aus dem Tempel und die Türen wurden geschlossen. Das ist die Apostelgeschichte. Gottes Volk muss raus aus dem bisherigen System, aus der Sklaverei der Sünde, aber auch aus der Sklaverei von religiösen Systemen. Raus! Das ist die Apostelgeschichte. Und dann gab Gott Paulus den Auftrag, Briefe zu schreiben. Und zwar handeln seine Briefe hauptsächlich davon, wie Gott sich sein neues Haus, sein Heiligtum vorstellt. Einen Tempel nicht mehr aus Steinen, sondern aus Menschen, lebendige Steine. Und Paulus war es gegeben, das Geheimnis der Gemeinde zu offenbaren, mitzuteilen. Wer sind jetzt die Priester? Wie will Gott, dass wir zusammenkommen? Wie möchte Gott, dass wir opfern? Das lesen wir hauptsächlich in den Paulusbriefen. Das Geheimnis der Gemeinde, des Hauses des lebendigen Gottes. Ja, und dann gab es auch noch ein paar Hirten, die auch Briefe schreiben mussten mit nicht so schönen Themen. Weil Missstände auftauchten, die Hirtenbriefe, Jakobus, Judas, Johannes, wo es darum geht, wie wir uns auf dieser Welt bewähren sollen, wie wir Ausharren zeigen sollen. Petrus schreibt, ich ermahne euch als Fremdlinge, als Leute unterwegs, als Pilger, die ohne Bürgerrecht sind. Paulus betont das Bürgerrecht, wir haben eins im Himmel. Aber Petrus sagt, ja, wir sind hier ohne Bürgerrecht und was bedeutet das für uns Christen? Und dann schließt Gott sein heiliges Buch mit der Offenbarung, mit der Apokalypse, wo er einmal kurz den Vorhang lüftet und sagt, schaut mal, das wartet auf euch. So wie er Mose auf den Berg Nebo führt, so führt er Johannes, komm hier herauf und schau, was noch kommen wird. Ich will es dir zeigen. Ein grandioser Ausblick. Ich möchte schließen mit einer Widmung, die mir ein lieber Bruder in meine Bibel reingeschrieben hat. Der Alex vom Stein, vielleicht kennt ihr ihn. Er ist Biologe, aber auch ein toller Schriftforscher. Und der Alex, er hat mir diese Bibel hier geschenkt. Und als ich sie vorne aufschlug, war da eine Widmung drin. Und die will ich euch mal eben zeigen. Feuer. Prüfend und richtend. Hammer. Zerschmetternd. Vernichtend. Schwert. Scheidend und wehrend. Wasser. Reinigend, klärend. Spiegel. Unbestechlich und wahrhaft. Speise, stärkend und nahrhaft. Lampe, wegweisend und Licht. Und Same, der Wachstum verspricht. Milch, für Kinder verträglich. Honig, er erquicke dich täglich. Amen.